Vor einigen Wochen starb die Mutter eines guten Freundes. Sie war durch die Krankheitszeit darauf vorbereitet worden. Und eines Nachts schrieb sie einen Abschiedsgruß, der dann im Rahmen der Beerdigung vorgelesen werden sollte, durch ihren Sohn, also durch meinen Freund. Es war mehr als ein Abschiedsgruß, es war ein sehr persönliches Bekenntnis. Meine Beerdigung, sagt sie, sollte eigentlich keine Trauerfeier, sondern ein Freudenfest sein. Für die Zurückbleibenden ist es sicher traurig und auch für den, der gehen muss, solange er noch hier ist. Aber was uns als errettete Christen erwartet, ist eine Welt ohne Tränen, Trauer, Schmerzen und Leid. So hat es uns Gott in der Offenbarung versprochen, diese manchmal so mühsame Welt zu verlassen und in den Himmel zu gehen, ist aber wirklich kein Grund zur Trauer, sondern ein Grund zur Freude. Vor 36 Jahren bin ich zum Glauben gekommen, das heißt, ich habe eingesehen, dass ich vor Gott ein Sünder bin und dass ich Gottes Sohn Jesus Christus brauche, damit er mir meine Schuld vergibt. Nur so kann ich in den Himmel kommen. Ich habe Jesus gebeten, mir meine Schuld zu vergeben und die Herrschaft in meinem Leben zu übernehmen. Er hat es getan. Viele von euch wissen, wie sich danach mein Leben verändert hat. Meine Prioritäten haben sich geändert und ich hatte viel mehr Ruhe und Frieden in meinem Leben. In den letzten Jahren habe ich mich besonders mit den Eigenschaften Gottes beschäftigt. Und dabei habe ich gelernt, mein Gott ist absolut souverän. Mein Gott ist unendlich in seiner Weisheit. Mein Gott ist vollkommen in seiner Liebe. Die Bibel sagt im Psalm 18, Vers 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Und wenn das so ist, und daran glaube ich fest, dann ist auch sein Plan für mich perfekt. Gott macht keinen Fehler in meinem Leben und in dem Leben anderer. So wird er auch sich um die Menschen, die ich liebe und die ich so schweren Herzens zurücklassen muss, kümmern. Darin habe ich bei aller Traurigkeit meinen totalen Frieden gefunden. Und ich wünsche euch allen, die ihr heute hier seid, dass ihr auch diesen Frieden findet. Soweit dieses Bekenntnis. Bestimmt haben sich viele Besucher dieser Beerdigung gefragt, was ist das für ein Glaube? Wie kann ich einen solchen Glauben bekommen? Und die Antwort darauf gibt der Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 11. Dieses Kapitel behandeln wir in diesen Wochen ja als Ergänzung zu unserer Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Und an den letzten beiden Sonntagen, da hatten wir schon gesehen, dieser Glaube ist der ganz normale christliche Glaube. Das ist nicht ein Glaube für Überflieger oder für irgendwelche außergewöhnlichen, speziellen Typen, sondern das ist der normale christliche Glaube. Und der hat eine übernatürliche Kraft. Diese Kraft ist nicht für jeden sichtbar, die ist oft nicht mal für den Glaubenden selbst sichtbar. Die ist oftmals sehr verborgen. Aber sie ist doch wirklich da und sie ist persönlich erfahrbar. Und wir hatten gesehen, in den ersten Versen, da hat Hebräer 11 uns das Wesen dieses Glaubens gezeigt. Wir haben uns das ausführlich angeschaut und Sie können das gern nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Wir hatten gesehen, der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Er sieht viele Zusammenhänge, die der Unglaube gar nicht mitkriegt. Der Glaube findet übernatürliche Informationen. Der Glaube viertens empfängt ein übernatürliches Zeugnis von Gott. Gott sagt, das ist echter Glaube. Der Glaube lebt in einer übernatürlichen Beziehung. Und der Glaube vertraut einer übernatürlichen Person. Der Glaube kennt Gott. Und er weiß, ich werde von Gott gekannt. Auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Und wenn wir also nach einer Erklärung fragen für dieses Bekenntnis, das ich eben vorgelesen habe, dann liegt sie hier, in dieser übernatürlichen Kraft und Wirkung des lebendigen christlichen Glaubens, den Gott seinen Kindern schenkt. Hier liegt sie. Und der Hebräerbrief sagt, Leute, das ist der normale Glaube. Macht euch klar, was für einen großartigen Glauben ihr habt. Was für eine übernatürliche Ausstattung euch der lebendige Gott geschenkt hat. Mit diesem Glauben kommt ihr durch. Mit diesem Glauben werdet ihr die Herausforderungen bestehen. Und ihr werdet merken, ein solcher übernatürlicher Glaube, der kann nicht ohne Folgen bleiben. Der wird dynamische Auswirkungen haben. ganz konkret. Und das werde ich euch jetzt beweisen, sagt der Hebräerbrief. Ich werde euch eine ganze Galerie von Vorfahren in Erinnerung rufen, die ihr alle kennt. Die Empfänger des Hebräerbriefs kannten die alle aus dem Alten Testament. Diese Galerie der Glaubensväter, die waren euch gegenüber in gewisser Hinsicht sogar im Nachteil, weil Gott zu ihren Lebzeiten seine Wahrheit noch nicht so vollständig offenbart hatte, wie das inzwischen der Fall ist. Sie wussten viel weniger über Christus als ihr. Sie wussten, was von ihm angekündigt war, aber nicht, was er dann alles auch wirklich getan und eingelöst hat. Und dennoch, obwohl sie noch vor Christus leben mussten, hatten sie diesen übernatürlichen Glauben, den wir eben beschrieben haben. Sie lebten schon in einer persönlichen Beziehung mit dem heiligen Gott. Sie glaubten ihm alles, was er bis dahin offenbart hatte. Und an diesen Leuten könnt ihr studieren und ablesen, dass echter Glaube auch unter widrigsten Bedingungen und Umständen zum Ziel kommt. Und dass er am Ende nicht scheitert. Gott trägt euch durch. Und dann folgt eine Ahnengalerie von Menschen aus dem Alten Testament. Keine ausführliche Lebensbeschreibung. Wenn wir die haben wollen, müssen wir die Texte im Alten Testament lesen. Sondern man kann sagen, es sind so biografische Miniaturen. Es sind wie Blitzlichter, wo ein kurzes Licht fällt auf eine bestimmte Situation im Leben dieser Leute. Und wir gehen jetzt wie durch eine Gemäldegalerie in dieser Predigt und auch in den nächsten Predigten noch über Hebräer 11. Nächsten Sonntag haben wir eine kurze Unterbrechung, da werden wir über das, was Gott über Erziehung sagt, in Epheser 6 vor allem sprechen, aber dann werden wir noch weiter durch diese Galerien in Hebräer 11 gehen und wir werden uns ein Porträt nach dem anderen anschauen. Und so unterschiedlich diese Typen auch waren, so verschieden ihre Lebensumstände, bei jedem einzelnen Porträt, bei jeder einzelnen Geschichte geht es immer wieder um die gleiche Leitfrage. Wie hat sich der Glaube bei diesen Menschen ausgewirkt? Wozu hat er geführt? Was hat er aus diesen Menschen gemacht? Und wir werden sehen, gemeinsam war ihnen, das kann man vorweg schon sagen, die meisten hatten wirklich kein leichtes Leben. Die waren wirklich ganz schön gebeutelt, die meisten von denen. Und sie sind doch nicht gescheitert. Und sie sind in wunderbarer Weise bewahrt worden. Und so wollen wir heute Morgen uns kurz die ersten drei Personen vornehmen. Die hatten gemeinsam, dass sie alle vor der Sintflut lebten. Also noch unter ganz anderen biologischen und physikalischen Rahmenbedingungen als die Leute nach der Sintflut. Dadurch wurden die vor der Sintflut ja auch wesentlich älter, weil sie ganz anders der Strahlung nur ausgesetzt waren. Sie heißen Abel, Henoch und Noah, diese drei. Und wir wollen sie uns jetzt einen nach dem anderen kurz anschauen. Erstens Abel. Vers 4 heißt es in unserem Predigttext Hebräer 11, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Also das heißt, dass Gott ihn angenommen hat. Da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er, nämlich Abel, heute noch, obwohl er schon gestorben ist. Durch den Glauben redet Abel heute noch. Wie wirkt sich der Glaube bei Abel aus? Abel bringt durch den Glauben ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Abel handelt im Glauben. Und Kain handelt offenbar im Unglauben. Warum? Inwiefern ist Abels Opfer besser als Kains? Abel opfert ein Tier. Ein Tier, das geschlachtet wird, ein blutiges Tier. Und Kain opfert einfach die Gaben, die er auf dem Felde, auf seinem Felde findet. Früchte. Nun, auf den ersten Blick sagt man, ja, wo ist da der große Unterschied? Warum war Abels Opfer im Sinn Gottes und Kains offensichtlich nicht? Woher konnte Abel wissen, welche Art von Opfer Gott wollte? Er war der erste Mensch, von dem wir lesen, dass er ein Opfer bringt. Woher konnte er das wissen? Das ist eine spannende Frage. Nun, offensichtlich war es ihm von Gott mitgeteilt denn hier steht, Abel glaubte. Und nach Römer 10 kommt der Glaube aus dem Hören auf Gottes Wort. Also muss Abel irgendwie Gottes Wort gehört haben. Es muss ihm gesagt worden sein, ganz klar. Und es liegt auch in der Hand, wer ihm das gesagt hat. Wer sagt unseren Kindern das Wort Gottes als erstes? Die Eltern. Und so war es auch bei Abel. Er dürfte das von Adam und Eva erfahren haben und die haben es natürlich von Gott selbst gehört. Das ist völlig, völlig klar. Überlegen Sie mal, Adam und Eva hatten ja selbst so eine Art Opferszene mitbekommen im Garten Eden. Nach dem Sündenfall, als ihnen klar war, wir haben uns an Gott vergangen. Als ihnen deutlich wurde, wir stehen mit einer Blöße, mit einer ungeklärten Schuld vor Gott. Da kommt Gott und bringt ihnen was? Er bringt ihnen Felle von Tieren. Und wie hat Gott diese Felle bekommen von Tieren? Da musste natürlich die Tiere geschlachtet werden. Und Adam und Eva haben gesehen, hier musste ein Tier sterben, damit unsere Blöße bedeckt werden kann. Und dann heißt es in 1. Mose 3, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und das war der erste Hinweis für Adam und Eva, dass Sünde nur durch Blutvergießen überwunden werden kann. Und so war es ja dann auch später mit den Opfertieren im Alten Testament. Die Tiere müssen sterben, stellvertretend, um die Blöße der Sünde, der Schuld, des Aufruhrs gegen Gott zu bedecken. Und das war schon ein Hinweis auf das Opferlamm, das dann der Messias werden würde, Jesus, der sein Blut für unsere Schuld vergossen hat. Und schauen Sie, das war die Lektion. Der Sünder kann so, wie er ist, nicht vor Gott bestehen. Der Sünder braucht ein stellvertretendes Opfer, das sein Blut vergießt für uns. Es spricht viel dafür, dass Adam und Eva diese Lektion an ihre Kinder weitergegeben haben. Denn Kain und Abel werden beide zur Rechenschaft gezogen von Gott. Gott zieht beide zur Verantwortung. Sie wussten höchstwahrscheinlich in gleicher Weise beide Bescheid. Sie wussten, welches Opfer Gott verlangte. Dieses Opfer, das ich zugebe, da muss für mich gestorben werden, damit ich von Gott Versöhnung bekommen kann. Damit Gott mich für frei und gerecht und los von aller Schuld erklären kann. Aber nur Abel brachte dieses Opfer. Nur Abel akzeptierte den von Gott vorgeschriebenen Weg der Rettung. Und darin zeigte sich sein Glaube. Verstehen Sie? Es ist bei Abel klar, dass er ein blutiges Opfer braucht. Und in Hebräer 9, Vers 22, also zwei Kapitel vorher, da heißt es nochmal deutlich, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Deswegen musste ja der Herr Jesus sein Blut für uns vergießen am Kreuz von Golgatha. So, und Kain opferte auch. Aber kein Tier. Kain opferte auf dem Weg, den er selbst für richtig und ausreichend hielt. Kain war ein Ackermann vom Beruf. Und Kain sagte, ach, ich kann meine Früchte bringen, das muss auch reichen. Ich bringe ja auch was für Gott. Stehe ich ja auch nicht mit leeren Händen da. Und wissen Sie, wofür Kain das typische Beispiel ist? Kain ist das typische Beispiel für einen religiösen Menschen ohne wirklichen Glauben. Das gibt's bis heute. Kain glaubt, dass es einen Gott gibt. Kain hält es für nötig, dass man diesem Gott irgendwas geben muss, dass man ihm irgendein Opfer bringen muss. Muss ja was tun, man muss religiös sein. Kain hält es irgendwie für nötig, diesem Gott etwas zu geben. Aber Kain kapiert nicht, dass er vor allem etwas von diesem Gott braucht, nämlich Vergebung seiner Schuld. Und wissen Sie, was Kain will? Kain will Gott gemäß seinem eigenen Willen dienen, nach seinem eigenen Gutdünken, nach seinen eigenen Vorstellungen, mit seinen eigenen Möglichkeiten, die er mit den Früchten des Feldes hatte. Das will Kain. Und damit bestreitet er, dass er ein blutiges Opfer braucht, um mit Gott versöhnt zu werden. Er nimmt eben von den Früchten des Feldes. Und wissen Sie, das ist so tragisch, dass es mittlerweile innerhalb der Volkskirche, innerhalb der EKD von offiziellen Kirchenvertretern eine Infragestellung der Notwendigkeit des Sühnopfers Jesu gibt. Es gibt angestellte Kirchenleiter, die in Zweifel ziehen, ob es überhaupt des Kreuzestodes Jesu bedürft hätte. Das ist genau das, was Kain tut. Er stellt das in Frage. Er unterwirft sich dem nicht. Und später dann im Neuen Testament, im Judasbrief, in den Versen 10 bis 11, Judas hat ja nur ein Kapitel, da wird das nochmal erklärt, da wird über die falschen Lehrer gesagt. Müssen Sie sich genau anhören. Da steht, sie lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen. Man könnte auch sagen, was sie nach ihren eigenen begrenzten Maßstäben denken, wie die unvernünftigen Tiere. Daran verderben sie. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains. Verstehen Sie, das ist hier gemeint. Kain verließ sich auf das, was er von Natur aus kannte und verstand. Kain verließ sich auf seine eigenen Vorstellungen und Ideen. Und er meinte, er könnte auf seinem Wege Gott dienen. Und den anderen Weg, den Gott selbst verordnet hatte, den Weg des blutigen Opfers, den hielt er für unnötig, für übertrieben, für überflüssig. Ja, sein Bruder Kain, der konnte das ja, sein Bruder Abel, der konnte das ja machen, wenn er es für richtig hielt. Aber er, Kain, brauchte das nicht. Das war nicht zwingend in seinen Augen. Und darin zeigte sich bei Kain sein religiös getarnter Unglaube. Er wollte nicht akzeptieren, dass er ein blutiges Opfer für seine Schuld braucht, wie Gott es angeordnet hatte. Und das wurde sein Verderben. Schauen Sie, wie viele unserer religiösen Zeitgenossen gehen heute den Weg Kains. Ja, sie wollen schon religiös sein. Sie haben eine spirituelle Dimension in ihrem Leben. Und sie haben ihren ganz eigenen Weg zu Gott. Und darauf sind sie auch stolz. Sie sagen das auch. Ja, ich habe mal so meinen ganz eigenen Weg mit Gott. So mein ganz eigenes Verständnis. Ich habe schon so meinen eigenen direkten Draht. Da brauche ich gar nicht der Kirche und Gottesdienst und Bibel und so. Diese ganzen Dogmen und Lehren ist gar nicht nötig. Genau das ist der Weg Kains. Abel dagegen handelt aus Glauben. All diese religiösen Menschen, sie bilden sich ein, sie könnten Gott etwas geben. Sie bilden sich ein, wenn sie so leidlich gute Werke tun und ab und zu mal was spenden und keinen umbringen und eine alte Dame über die Straße führen und einen Kranken pflegen und so, dann wäre das schon okay. Das ist der Weg Kains. Aber Abel handelt aus Glauben und deswegen geht er Gottes Weg. Er lässt sich auf diesen einen schmalen Weg ein, den Gott vorgegeben hat. Und darum wird er, wie es hier heißt, für gerecht erklärt. Er wird von Gott freigesprochen von seiner Sünde. Er wird angenommen als Gottes Kind. Er wird aufgenommen in die Familie des heiligen, allmächtigen Gottes. Er darf Christ sein und ein Erbe mit Jesus Christus zusammen. Schauen Sie, das ist Abel. An Abel können wir das bis heute ablesen, wie man zu Gott kommt. Wie man zu Gott kommt, kann man bis heute an Abel ablesen. Und das Motto lautet, akzeptiere Gottes Weg. Du kannst dir nicht deinen eigenen Weg zu Gott aussuchen. Du kannst nicht nach deinen eigenen religiösen Vorstellungen durchs Leben kommen und meinen, damit würde sich Gott einverstanden erklären. Es gibt nur einen Weg, wie man zu Gott kommt. Akzeptiere Gottes Weg in Jesus Christus. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er ist der einzige Weg. Wir brauchen ihn, seine Vergebung, sein Sühnopfer am Kreuz. Es gibt keine andere Rettung. Und Gott hat dieses Opfer von Abel offensichtlich sichtbar bestätigt. Hier steht, er hat Abel nicht im Ungewissen gelassen, er hat es über seinen Gaben bezeugt. Und wahrscheinlich dadurch, dass er das Opfer in Flammen hat aufgehen lassen. Das haben wir oft im Alten Testament, wenn Gott ein Opfer beglaubigt, dann wird es dahingelegt auf den Opfertisch, der Rest dieses Tieres, nachdem das Blut vergossen ist. Und dann kann das Feuer, das Gott schickt, diese Gaben verzehren. So wird es im Fall Abels gewesen sein, dass Gott ihn beglaubigt hat. Nun, menschlich gesprochen, muss man sagen, ging die Sache für Abel am Ende schlecht aus. Er wurde Opfer eines Mordanschlags. Er wurde verfolgt. Der Religiöse kann den Glaubenden nicht ertragen. Und wir hörten das in der Lesung von Bruder Otto. Er hat ihn umgebracht. Er hat es nicht ertragen. Und Sie werden das oft sehen, dass gerade die religiösen Leute, die eigentlich fromm sein wollen, am fanatischsten die Gläubigen verfolgen. Weil sie sagen, was wollen die? Es reicht doch, wenn ich ab und zu zur Kirche gehe. Man muss doch nicht da dieses Gerede mit der Bekehrung und dem Sühnopfer und der Vergebung. Was bildet der sich ein? Glaubt er, dass er ein besserer Christ ist? Und da immer mit der Bibel und dass die Bibel ohne Irrtum sei. Das brauchen wir alles nicht. Die sollen ihren Mund halten, diese Frommen. Der Religiöse verfolgt den Gläubigen. So war es schon bei Kain und Abel. So ist es bis heute. Menschlich gesprochen ging es für Abel schlecht aus. Aber in Gottes Perspektive war das ein Happy End. Es ist alles gut gegangen. Er ist am Ziel angekommen. Gott hat ihn gerecht gesprochen. Gott hat ihn in seinen Himmel aufgenommen. Gott hat alles gut gemacht. Gott hat alle Tränen abgewischt. Gott hat allen Schmerz und Traurigkeit von Abel genommen. Schauen Sie, entscheidend ist doch nicht, wie alt wir werden. Entscheidend ist auch nicht, wie wir vor Menschen dastehen. Für wie erfolgreich oder unerfolgreich sie uns halten, sondern entscheidend ist, welches Urteil Gott über unserem Leben spricht. Das ist das einzig entscheidende Urteil. Und hier in diesem Vers steht, es wurde ihm bezeugt, nämlich von Gott selbst, dass er gerecht sei. Es wurde ihm von Gott bezeugt. Der Abel ist mein Mann, der gehört zu mir. Und nicht nur für Abel ging es gut aus. Schauen Sie, Abel kann bis heute einen wichtigen Dienst tun. Hier steht, er predigt heute noch. Heute Morgen, am 23. August 2009, wird Abel von Gott als Prediger gebraucht, um durch sein gutes Vorbild uns nochmal vor Augen zu stellen. Es gibt nur diesen einen Weg. Die Predigt des Abel ist klar und deutlich. Es gibt nur einen Weg zur Rettung. Akzeptiere Gottes Weg. Akzeptiere, dass es eines Opfers bedarf, um deine Schuld zu sühnen. Du brauchst Jesus. Und Glauben heißt, sich ganz diesem einen Weg Gottes anzuvertrauen. Das sehen wir an Abel. Ich möchte Sie fragen, haben Sie das schon getan? Worauf verlassen Sie sich vor Gott? Verlassen Sie sich auf das, was Sie tun und beitragen und mit Ihrem Leben vorweisen können? Oder verlassen Sie sich ganz allein auf den Herrn Jesus Christus, dass er Ihre Sünde gesühnt hat und dass er dem alles schenkt und alles vergibt, der sich an ihn klammert und sich ihm anvertraut, mit Leib und Seele. Abel ist also der erste Zeuge hier, den der Hebräerbrief anführt. An Abel sehen wir, wie man zu Gott kommt. Akzeptiere Gottes Weg. Dann der zweite Vertreter. Mit dem können wir etwas schneller fertig werden, weil über den noch weniger gesagt wird. Als zweiter Vertreter dieser vorsintflutlichen Zeit wird nun Henoch in den Zeugenstand gerufen. Muss man sagen, verglichen mit Abel, fand Henochs Leben auf dieser Erde einen wesentlich angenehmeren Abschluss. Henoch wurde nicht ermordet, sondern entrückt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich auch für diesen Weg entscheiden. Henoch wurde von Gott rausgenommen aus dieser Welt, ohne dass er sterben musste. Es war natürlich eine absolute Ausnahme. Wir wollen diesen Vers 5 lesen. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Den Vers 6 haben wir ausführlich letzten Sonntag ausgelegt. Also, über Abel wissen wir noch, über Henoch wissen wir noch weniger als über Abel. Aber das Entscheidende, das ist bekannt. Was ist das Entscheidende hier in diesem Vers 5? Dass er Gott wohlgefallen hat. Und damit wissen wir noch mehr. Er muss geglaubt haben, wie Vers 6 gleich hinzufügt, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Also er muss so geglaubt haben, wie der Hebräerbrief das beschreibt. Er muss echt geglaubt haben. Er muss den gleichen Glauben gehabt haben wie Abel. Aber wir fragen, warum taucht er in dieser Ahnenreihe extra nochmal auf? Es tauchen ja nicht alle aus dieser vorsintflutlichen Zeit auf, auch nicht alle wirklich Gläubigen. Warum? Wofür steht Henoch hier? Was sehen wir an Henoch? An Abel haben wir gesehen, wie man zu Gott kommt. An Henoch sehen wir, wie man mit Gott lebt. Wie man mit Gott lebt. Schauen Sie, er ist verglichen mit seinen Zeitgenossen im relativ zarten Alter von 365 Jahren gestorben. Das war für damalige Verhältnisse jung. Wegen der anderen klimatischen Verhältnisse, sagen uns viele Wissenschaftler, war es damals eben möglich, zu ganz anderen Altersspannen zu kommen. Aber er wurde ja entrückt. Trotzdem, obwohl er so relativ jung entrückt wurde, kann man an seinem Leben ablesen, was es heißt, mit Gott zu leben. Hier steht, er hat Gott gefallen. Und wissen Sie, diese Formulierung erinnert an die Quelle, in der über Henoch berichtet wird, nämlich in 1. Mose 5, Vers 22. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass Sie diesen Zusammenhang sehen. Wissen Sie, was in 1. Mose 5, Vers 22 steht? Ein Kapitel nach dem die Sache mit Kain und Abel berichtet wird. Da heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Wandelte mit Gott. Wandeln, das heißt, er lebte in einer intensiven, beständigen Gemeinschaft mit Gott. Er rechnete mit Gott im Alltag. Dafür steht Henoch. Und dieses wandelte mit Gott in 1. Mose 5, das ist ja Hebräisch. Das ist dann in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments übertragen worden mit gefallen. Also wo der hebräische Text sagt, Henoch wandelte mit Gott, da sagt die griechische Übersetzung in der Septuaginta, Henoch gefiel Gott. Henoch hat Gott gefallen. Das ist sozusagen das Ergebnis des Wandels mit Gott. Und genau diese Formulierung verwendet jetzt wieder Hebräer 11, Vers 5. Er hat Gott gefallen. Das heißt, er hat Gott gefallen, weil er mit Gott gewandelt ist. So ist der Zusammenhang. Hebräer 11, Vers 5 nimmt gewissermaßen die griechische Übersetzung. Und die griechische Übersetzung beschreibt das Ergebnis, er gefiel Gott. Was die Folge ist, dass er mit Gott wandelte. Er wandelte mit Gott. Schauen Sie, an ihm sehen wir, wie man mit Gott lebt. Wenn Gott uns zu sich holt, dann will er uns ja nicht nur unsere Sünde vergeben. Dann stellt er uns ja nicht gewissermaßen in die Abstellkammer und sagt so, den habe ich jetzt gerettet, dem habe ich seine Sünde vergeben, der kommt jetzt nicht mehr in die Hölle und um den muss ich mich nicht mehr kümmern. Und das ist auch egal, wie es jetzt mit dem weitergeht. Er wird noch diese paar Jahrzehnte überstehen und dann kommt er in den Himmel und dann ist gut. Sondern wenn Gott uns zu sich zieht, dann will er uns in ein Leben, schon hier, in ein Leben mit ihm selbst, mit dem heiligen Gott hineinziehen. Er will, dass wir mit ihm wandeln. Und dieses Wort wird dann im Neuen Testament auch aufgenommen. Paulus hat es besonders geliebt, dieses Wort, wandeln. Und damit hat Paulus immer beschreiben wollen, diesen regelmäßigen Umgang mit Gott, dieses Rechnen und Leben mit Gott in der tagtäglichen Lebensbewältigung. Und Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 6, Vers 4, wie Christus von den Toten auferweckt ist, so wandeln wir in einem neuen Leben mit Gott. Wir wandeln in einem neuen Leben. Wir haben dieses neue Leben und darin bewegen wir uns jetzt auch. Wir sind dankbar, dass wir den Herrn anrufen dürfen. Wir sind dankbar, dass sein Wort unser Leitfaden ist für das Leben. Und wir sind dankbar, dass wir jede große und kleine Not ihm gleich hinlegen können. Sagen, Herr, was da wieder gelaufen ist, hilf mir bitte. Und in 2. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, wir wandeln im Glauben. Und in Galater 5 sagt er, wir wandeln im Geist. Es geht immer um dieses mit Gott Leben, im Glauben, in diesem neuen Leben, im Heiligen Geist. Und das war Henoch. Und so lasst uns doch auch unser ganzes Leben bewusst unter den Augen Gottes leben. Er ist ja ohnehin da. Lasst uns das doch noch viel stärker morgens schon in den Tag mit hineinnehmen. Wir gehen jetzt zur Arbeit. Wir gehen jetzt in den Hörsaal. Wir gehen jetzt an die Werkbank. Wir gehen jetzt ins Büro. Wir gehen jetzt vielleicht ins Krankenhaus. Wir gehen jetzt ins Arbeitsamt, um wieder zu fragen, ob was gekommen ist. Aber wir gehen nicht alleine, sondern der Herr ist da und er sieht jeden meiner Schritte und er will mich in jeder Sekunde wirklich bewahren. Und wenn ich in Sünde falle, will er mir vergeben. Und wenn ich zu ihm bete, will er mir auch Weisheit schenken, mich in diesen Situationen richtig zu verhalten. Und er kann es auch schenken, dass er mir Menschen über den Weg führt, denen ich etwas von seiner Wahrheit und von seiner Liebe sagen kann. Lasst uns doch so mit Gott wandeln. Das will uns an Henoch deutlich gemacht werden. Und Gott hat dieses Vorbild Henochs bestätigt und er hat ihn auf eine ganz besondere Weise von der Erde genommen. Im 1. Mose 5 steht, weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg. Er wurde entrückt, heißt es hier, damit er den Tod nicht sehe. Das wird in der Bibel nur noch über einen anderen Menschen gesagt, nämlich über Elia. Schauen Sie, während Abel ganz brutal ums Leben kam, er wird ermeuchelt vom eigenen Bruder, wird an Henoch, an dieser besonderen Entrückung deutlich, was Gott in übertragener Weise für alle Gläubigen bereithält, nämlich, dass der Tod keine Macht über uns hat. Uns ist nicht zugesagt, dass wir entrückt werden. Paulus hätte sich das auch gewünscht. Er hat gesagt, ich möchte lieber überkleidet als entkleidet werden. Damit wollte er sagen, mir wäre es lieber, wenn Gott sozusagen mich zu sich nimmt, ohne dass ich durch diesen Tunnel des Todes durch muss. Aber das hat Gott uns nicht zugesagt. Aber wir können an Henoch sehen, wer Gott wohlgefällt. Und das heißt, wer im Glauben lebt, wer sich an Jesus klammert, wer zu ihm gehört, über den hat der Tod keine wirkliche Macht mehr. Und darum konnte die Christin, deren Bekenntnis ich zitiert habe, diese Sätze schreiben, weil sie das wusste. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Er hat ausgespielt. Ich habe jetzt noch diese schlimme Krebskrankheit. Ich muss jetzt noch durch diese letzten Wochen und Tage durch. Ich muss diese schlimme Stunde des Abschieds dann durchstehen. Aber trotzdem hat der Tod keine letzte Macht mehr über mich. Und ich darf wissen, ich darf im Glauben wissen, dass ich gewissermaßen in die Arme Jesu hineinsterbe und dass er alles gut macht und dass er auch für meine Lieben, die ich zurücklassen muss, sorgen wird. Und dass er sich um alles kümmert. Aus dieser Gemeinschaft mit Gott kann ich nicht mehr rausfallen. Das wusste Henoch. Und das wird an seinem Leben nochmal deutlich gemacht. Gott hält die Hand darüber. Und im Übrigen, was Henoch speziell widerfahren ist, das wird an denen geschehen, die noch auf der Erde leben, wenn Jesus wiederkommt. Am Ende der Zeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Paulus sagt dann, für die gilt, wir werden entrückt dem Herrn entgegen. Die werden es dann ähnlich erleben. Bei uns, in der Regel ist es so, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wir müssen noch durch diesen Tunnel des Todes hindurch. Auch Abel musste durch den Tunnel des Todes hindurch. Aber der Herr hat seine Hand auf unser Leben gelegt. Und wer im Leben zu ihm gehört, den lässt er im Tod nicht fallen. Und uns soll das ermutigen, dass wir wirklich jeden Tag diese Nähe des Herrn auch suchen, die er uns ja schenkt. Wir sind ja umgeben von seiner Gegenwart. Er hält uns ja in seiner Hand. Aber dass wir das wirklich in den täglichen Herausforderungen uns immer wieder in Erinnerungen rufen lassen. Und dass wir Henoch als Beispiel dafür nehmen, ja, er wandelte mit Gott. Also an Abel sahen wir, wie man zu Gott kommt. Akzeptiere Gottes Weg. Und an Henoch sehen wir, wie man mit Gott lebt. Suche täglich die Gemeinschaft mit ihm. Suche sie täglich. Und dann unser letzter vorsintflutlicher Kronzeuge, Noah. Das ist der prominenteste in dieser Reihe. Über den gibt es im Alten Testament auch einen ausführlichen Bericht, nämlich 1. Mose 6 bis 1. Mose 10. Das können Sie ganz ausführlich nachlesen. Und der Hebräerbrief nimmt wieder so ein Blitzlicht heraus in Vers 7. Und was sagt er über Noah? Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Also Abel, wie einer zu Gott kommt. Henoch, wie einer mit Gott lebt. Und Noah? Wie einer Gott vor der Welt bezeugt. An Noah sehen wir, wie man Gott vor der Welt bezeugt. Auch ein wunderbares Beispiel. Schauen Sie, bei Noah wird das erstmals ausdrücklich gesagt, was bei Henoch und Abel zwischen den Zeilen stand. Noah handelt exakt nach Gottes Wort. Das ist ein wunderbares Vorbild. Noah handelt exakt nach Gottes Wort. Werden Sie gleich noch genauer sehen. Warum macht Noah das? Weil er Angst hatte vor Gott? Nein. Weil er so perfektionistisch und verkrampft und zwanghaft war? Nein. Sondern weil er Gott geehrt und gefürchtet hat, im guten Sinne. Schauen Sie, womit geht es los bei Noah? Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Das war der Ausgangspunkt. Er hat Gott im guten Sinne gefürchtet. Er hat ihm vertraut, heißt das. In einer anderen Übersetzung steht, von Gottes Furcht bewegt, tat Noah das und das. Also, das war sein Beweggrund. Er hat Gott vertraut. Noahs Worttreue verdankte sich nicht seiner Sturheit, sondern seiner Gottesliebe. Er hat ihm vertraut. Er hat ihn geehrt. Er hat ihn geliebt gehabt. Das gehört dazu. So, und weil er ihn lieb gehabt hat, hat er sein Wort ganz ernst genommen. Das ist der nächste Schritt. Das können Sie hier wirklich Schritt für Schritt sehen. Er hat die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing. Er hat sein Wort ernst genommen, die Bibel. Und zwar auch das, was er durch seinen Verstand und durch seine Sinneswahrnehmung noch nicht hundertprozentig kapieren konnte. Ja, hier steht, über das, was man noch nicht sah, hat er von Gott ein Wort gekriegt. Das ging also nicht alles fein mathematisch auf für ihn. So, ja, klar, das weiß ich sowieso und Gott sagt es jetzt auch noch und deswegen mache ich's. Sondern er hat, weil er Gott geehrt und geliebt hat, seinem Wort vertraut, auch dort, wo dieses Wort über seinen Verstand hinausging und seinen Erfahrungshorizont sprengte. Über das, was man noch nicht sah. So, und er hat Gott geehrt, er hat seinem Wort vertraut und dann der nächste Schritt, er hat gehandelt. Und zwar exakt nach Gottes Vorgaben. Hier steht, ganz schlicht und einfach, er hat die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Und wie er das gemacht hat, das können Sie ganz gut nachlesen in 1. Mose 6, wie exakt da die Vorgaben Gottes waren. Ab Vers 14, da sagte Gott, mache dir einen Kasten aus Tannenholz, also das Material wird genannt, und mache Kammern darin und verpeche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte das dritte oben. Also ist es sehr, sehr präzise und sehr konkret von Gott vorgegeben. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, welche Maßen das hatte, dann war das schon sehr erstaunlich. 300 Ellen, das sind 137 Meter Länge. 30 Ellen Höhe, das macht 14 Meter. 50 Ellen Breite, das sind 23 Meter. Dieser Kasten hat einen Rauminhalt von knapp 40.000 Kubikmeter. Eine Bruttotonnage von 13.900 Bruttoregistertonnen. Die Arche hat ein Ladevolumen von 600 Güterwagen, was einer Zuglänge von 6 Kilometer Länge entspricht. Und die drei Decks hatten eine Gesamtfläche von 8.900 Quadratmetern. Und das ist etwa das anderthalbfache eines Fußballfeldes. So müssen Sie sich das vorstellen. Das war die Anweisung. Und das hatte er zu bauen. Und er hat's gemacht. Warum hat er's gemacht? Weil er Gott geehrt hat. Und weil er Gott geehrt hat, hat er seinem Wort vertraut. Und weil er seinem Wort vertraut hat, hat er danach gehandelt. So ging's bei Noah. Und überlegen Sie sich bei Henoch, da denkt man eher so an einen etwas zurückgezogenen, stillen Wandel mit Gott. Noah hat gehandelt mitten in der lauten Werkstatt. Wenn so ein Kasten gebaut wird, da ist Remi-Demi. Da muss man auch Mitarbeiter anheuern und bezahlen. Das dauert lange und schauen Sie mal, Noahs Vertrauen war echt, das war's. Und weil sein Vertrauen echt war, hat er gehorsam gehandelt. Mitten auf dem Trockenen beginnt er mit dem Bau eines Riesenschiffes. Was soll denn das? In einer Gegend, die, soweit wir es wissen, bis dahin keinen Regen kannte im Grunde. Müssen Sie sich mal vorstellen, was werden die Leute gesagt haben? Noah, der Kapitän der Landmarine. Die werden gesagt haben, also bitteschön, lieber Freund, du bist ein Trockenschwimmer, was soll das denn? Du machst dich doch lächerlich und ziehst hier deine ganze Familie mit rein und bezahlst noch Leute, dass sie dir dabei helfen. Noah glaubte, weil er Gott ehrte. Und er brauchte einen langen Atem. Er wird Jahrzehnte, vielleicht gut 100 Jahre dran gebaut haben an diesem Kasten. Wie gesagt, anderthalb Mal so groß wie ein Fußballfeld. Und er hielt unbeirrbar an Gottes Auftrag fest. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht manchmal ausgeschaut hat und gesagt, na, kommt nicht mal langsam eine Wolke. Aber die durfte ja auch nicht kommen, bevor er fertig war. Und er hat gebaut und er hat gebaut und er hat wenig gesehen. Vielleicht stehen Sie manchmal auch an einem Projekt, wo Sie im Glauben Gott dienen und wo Sie viel Zeit brauchen und wo es lange, lange, lange so aussieht, nach oberflächlichem Maßstab, als ob Gott gar nichts täte. So ging es Noah. Und er hat dran festgehalten, weil er Gottes Wort hatte. Und Gott hat ihm diese Kraft zum Glauben geschenkt. Und wissen Sie, was dieser Archenbau war? Dieser schlichte Gehorsam. Das war eine mächtige Predigt vor der Welt. Die Leute haben das alle gesehen. Der Kasten war so groß, dass man ihn nicht übersehen konnte. Das konnte er nicht irgendwie im Privathof oder irgendwie in einer kleinen Ecke seiner Garage machen, sondern das war Stadtgespräch, das war Regionsgespräch, was Noah da machte. Ein machtvolles Zeugnis vor der Welt. Und das gab sicherlich für viele Gespräche Anstoß, dass sie gesagt haben, Kerl, warum glaubst du das immer noch? Du bist doch blöd. Was ist denn das für ein Gott, der so solche verrückten Sachen sagt? Und Noah hat gesagt, ich habe sein Wort, ich habe seine verlässliche Zusage. Ich weiß von meinen Vorfahren, dass sie auch diesen Gott gekannt haben. Und er gibt mir die Kraft. Und ich werde mich von euch nicht davon abbringen lassen, diesem Gott zu dienen. Und so wird Noah für uns zum Beispiel dafür, wie man Gott vor der Welt bezeugt. Wir fragen ja oft, wie können wir Gott besser vor der Welt bezeugen? Hier bei Noah sehen wir, wie es geht. Du sollst Gott ehren und fürchten. Du sollst Gott lieben. Und ihn bitten, dass er diese Liebe in deinem Herzen wachsen lässt. Und wenn wir den Herrn lieben, dann hilft uns das und bringt uns dazu, dass wir seinem Wort glauben. Dass wir die Bibel lesen. Dass wir die Predigten hören. Dass wir fragen, Herr, und was ist jetzt dein Wille? Und dann führt das zu dem dritten Schritt, dass wir dann, wenn wir dieses Wort glauben und kennen, nach seinem Wort handeln. Und wenn wir nach seinem Wort handeln, konsequent, trotz all unserer Schwächen und Fehler, ganz klar, dann wird dadurch schon automatisch die Welt herausgefordert. Wenn wir den Herrn ehren, ihm glauben, seinem Wort vertrauen, danach handeln, dann fordern wir die Welt heraus. Es fordert die Welt heraus, wenn eine Familie jeden Morgen zum Gottesdienst fährt und die Leute sagen, warum machen die das? Jeden Morgen, wir schlafen noch aus, und sonst die fahren. Warum machen sie das? Es fordert die Welt heraus, wenn ein christlicher Geschäftsmann sagt, und ich mache keinen Schmu bei meiner Steuererklärung. Und die Kollegen sagen, du bist doch bescheuert, die anderen machen es doch alle auch.
Und er sagt, nein, ich mache es nicht, weil ich mich nicht nur vor dem Finanzamt verantworten muss, sondern vor dem lebendigen Gott. Und als Christen haben wir andere Aussagen zu machen darüber, wie Gott etwa praktizierte Homosexualität sieht. Oder dass die Ehe unauflösbar ist in Gottes Augen und dass wir als Christen nicht einfach Ja sagen können zur Scheidung. Und dass wir auch nicht mitmachen können, wenn die Abtreibung als die selbstverständlichste Sache der Welt inzwischen bewertet wird und nicht mehr als Tötung ungeborenen Lebens. Und wenn wir so Gott ernst nehmen in seinem Wort, dann ist es uns auch ein Bedürfnis, dass man das auch in unserem Alltag sieht. Und wenn wir einen Kindergeburtstag zu Hause feiern mit unseren Kleinen, dann ist uns das auch ein Anliegen, dass die kommen, am Ende wissen, sie waren in einem christlichen Haus, ob wir ihnen eine Schrift mitgeben oder ob wir erklären, warum wir beim Essen beten oder wie auch immer. Was haben sie in deinem Haus gesehen? Oder wenn einer 50-jähriges oder 30-jähriges Dienstjubiläum feiert, dann ist das eine gute Möglichkeit für einen Christen zu sagen, ich bin vor allem Gott dafür dankbar, dass er mir so lange diese Kraft gegeben hat und dass ich gemerkt habe, dass das, was die Bibel zusagt, dass sich das auch im knallharten Alltag bewährt. Oder wie ich es neulich sah, über dem Hauseingang einer christlichen Familie in Sachsen, so in etwa die Überschrift, wir danken Gott für alles. Was haben Sie in deinem Haus gesehen? Verstehen Sie, Noah ist ein Beispiel für das Zeugnis vor der Welt. An Noah sehen wir, wie Gott vor der Welt bezeugt wird, weil Noah ihn liebte und sein Wort ernst nahm und entsprechend handelte und dadurch die Welt herausgefordert hat. Und dann geschah Folgendes, und damit schließen wir bei Noah. Wer nach Gottes Wort handelt, der konfrontiert die Welt mit Gott. Der konfrontiert die Welt mit Gottes Urteil. Schauen Sie, wie war das bei Noah? Was war die erste Stufe? Die erste Stufe war, dass er die Welt gerufen hat durch diesen Archenbau. Was war die zweite Stufe, durch die er die Welt mit Gott konfrontiert hat? In 2. Petrusbrief, Kapitel 2, da steht, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Also offensichtlich hat Noah auch gepredigt, als sie da kamen. Ja, die haben gefragt, Noah, warum machst du das? Und er hat gesagt, warum er es macht. Er hat gesagt, wir mit unserer Ignoranz Gott gegenüber gehen auf ein großes Gericht, auf eine große Katastrophe zu. Und Gott hat gesagt, nur wer in diesen Kasten reinkommt, der wird durchkommen. Und Leute, ich sag's euch, spielt nicht mit Gottes Gericht. Es wird kommen. Bereitet euch vor. Glaubt diesem Gott. Helft jetzt mit und seid dann bereit, mit reinzukommen in diese Arche. Er wird gepredigt haben. Er wird sich die Zunge aus dem Halse gepredigt haben. Und er hat so die Menschen mit Gottes Urteil konfrontiert. Nicht, dass er gesagt hat, ihr Bösen, ihr seid schlecht und ich bin gut und ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und ihr könnt überhaupt nichts mehr von Gott erwarten. Nein, so hat er es mit Sicherheit nicht gemacht. Sondern er hat das Urteil Gottes diesen Leuten dadurch ausgerichtet, dass er gesagt hat, passt auf, es kommt das Gericht. Und seht diesen Archenbau als einen letzten Weckruf Gottes. Tja, und als sie die Bußpredigter nicht mehr hören wollten, da wurde Noahs persönlicher Glauben zum endgültigen Verdammungsurteil für seine Zeitgenossen. Hier steht das ja ganz deutlich, er sprach der Welt das Urteil und am Ende sprach er der Welt das Urteil durch sein persönliches Zeugnis. Weil er ihnen damit nämlich jede Entschuldigung aus der Hand schlug. Sie konnten nicht sagen, naja, es kümmert sich ja keiner drum. Nein, Noah war da und seine Familie. Schauen Sie, wenn jemand Gott gehorsam ist, dann entlarvt er damit automatisch den Ungehorsam der anderen. Wenn jemand Gott ernst nimmt und ihm glaubt, dann entlarvt er damit automatisch den Unglauben der anderen. Und deshalb reagiert die Welt in der Regel allergisch darauf, wenn einer ausbricht aus dem Konsens des Unglaubens. Wenn einer ausbricht aus dem Freundeskreis, bis dahin haben sie alle Gott nicht ernst genommen, und plötzlich bekehrt sich einer und fängt an, die Bibel zu lesen und sagt, hey Leute, kommt mal mit, hört euch das an. Mein Leben wurde verändert. Plötzlich bricht er aus und er verurteilt, ohne dass er böse Reden hält, er verurteilt allein durch seinen Glauben den Unglauben der anderen. Vorher war der Unglaube selbstverständlich für alle. Und plötzlich ist der Beweis erbracht, dass es auch anders geht. Und das gibt eine, auch in manchen Familien, wenn einer aus der Familie, wenn er der Erste ist, der Christ wird, dann stellt er damit automatisch alle anderen in Frage, ob er das will oder nicht. Er kann sich noch so diplomatisch verhalten. Er kann noch so liebevoll und rücksichtsvoll mit seinen Leuten sprechen und seinen Glauben bezeugen. Er stellt die alle in Frage, weil plötzlich deutlich ist, Ich brauche Vergebung durch Jesus, sonst bin ich verloren und ihr braucht es auch. Verstehen Sie? Und durch Noahs Glauben hat er erst zu Gott gerufen, durch seine Taten, durch seine Worte, und sie weigerten sich zu hören. Und dann wurden gerade diese Taten und Worte zur Begründung für die Verurteilung. Durch den Glauben sprach Noah der Welt das Urteil. Wenn wir nach Gottes Wort leben, dann werden wir zum Anstoß für die Ungläubigen um uns herum und wir werden zu ihrer Verurteilung. Und wenn wir noch so liebevoll und rücksichtsvoll und bescheiden auftreten, das können wir gar nicht verhindern. Und wir bezeugen Gott vor der Welt. Schauen Sie, diese Verurteilung ist nicht das Ziel unseres christlichen Lebens, aber es ist oft eine unvermeidbare Nebenwirkung. Und andererseits schenkt Gott es oft auch, dass Menschen wirklich zum Glauben kommen. Dass sie zwar erst Anstoß nehmen, aber dann weiter drüber nachdenken. Und wenn Gott es ihnen in seiner Gnade schenkt, dass sie dann wirklich sagen, und ich will es auch haben. Ich brauche auch diesen Gott. Ich will auch Vergebung meiner Sünden. Ich will auch dem gehören, der mich gemacht hat. Und ich will nicht blind in mein Ende hineinlaufen. Und dann steht das Letzte hier über Noah. Und das ist auch wieder wichtig und damit schließt sich der Kreis. Und er hat die Gerechtigkeit ererbt, die durch den Glauben kommt. Damit ist ganz klar, dass Noah von Gott gerecht gesprochen wird. Dass Noah von Gott angenommen wird, dass Noah seine Sünde vergeben bekommt, dass Noah in den Himmel kommt, das erarbeitet er sich nicht durch diese gute Lebensführung, sondern er hat das geerbt. Und wenn Sie was erben, haben Sie einen Verdienst dran? Nein, höchstens Sie haben den Erblasser nicht verärgert vorher. Aber mal, das lassen wir jetzt mal beiseite. Wenn Sie was erben, ist es geschenkt, ohne Verdienst. Und so hat Noah den Freispruch von Gott, die Gerechtigkeit geschenkt bekommen, allein durch den Glauben. Es ist, als ob der Hebräerbrief das nochmal klar machen wollte. Leute, Noah ist nicht von Gott angenommen worden, weil er so ein gutes Vorbild war. Noah ist nicht von Gott angenommen worden, weil er ihn so gut vor der Welt bezeugt hat, sondern Noah ist von Gott angenommen worden. Er hat es ererbt allein durch den Glauben. Aber aus diesem Glauben heraus ist dann dieses herausfordernde, anstößige Leben des Noah gekommen. Weil er Gott geehrt hat, weil er seinem Wort geglaubt hat, weil er konsequent gehandelt hat. Und dann hat er die Menschen dadurch herausgefordert. Und Gott hat ihn gebraucht als Zeugen bis heute. Ach ja, Noah hat geglaubt, Abel hat geglaubt, Henoch hat geglaubt. Drei lebendige, farbige, wirklich passierte Beispiele hält Gottes Wort uns in diesen drei Versen vor. Und damit will Gott nicht nur Geschichten aus ferner Vergangenheit erzählen, sondern der Herr will uns zeigen, wie sich der Glaube in unserem Leben auswirkt. An Abel haben wir gesehen, wie man zu Gott kommt. Und die Botschaft ist klipp und klar, akzeptiere Gottes Weg. Du brauchst das blutige Opfer, das der Herr Jesus am Kreuz für dich gebracht hat. Es gibt keinen anderen Weg dran vorbei. Du kannst dich noch so sehr bemühen mit den Früchten deines Ackers und meinen, du könntest Gutes für Gott tun. Das ist alles lieb gemeint. Aber es rettet dich nicht. Akzeptiere Gottes Weg. Und an Henoch haben wir gesehen, wie man mit Gott lebt, wie du mit Gott lebst. Suche täglich seine Nähe, wandle mit ihm. Danke ihm dafür, dass er schon morgens mit in deinen Alltag reingeht. Dass er dich begleitet in den Hörsaal. Dass er bei dir ist in der Küche. Dass er dich festhält im Krankenhaus. Und dass du alles mit ihm besprechen darfst und dass er in jeder Sekunde auf dich aufpasst. Und wenn du Reisen machst in der nächsten Zeit und wenn du dir ein neues Umfeld erschließen musst für deinen Beruf, einen neuen Freundeskreis, einen neuen Wohnort, wo du dich vielleicht einsam fühlen wirst in manchen Situationen, er ist da und du darfst mit ihm wandeln und er hält seine schützende Hand immer drüber und du bist nie allein. Und dann das Dritte, was wir an Noah gesehen haben. An Noah siehst du, wie du Gott vor der Welt bezeugst. Es kommt darauf an, dass du dem Herrn wirklich persönlich vertraust. Du musst nicht ein großes Projekt jetzt aufs Reißbrett werfen, so bezeuge ich Gott vor der Welt. Sondern du musst dich fragen, wie steht es um mein persönliches Vertrauen zu dem Herrn? Und dann wirst du umso lieber und umso inniger sein Wort festhalten. Und dann wird daraus folgen, dass du ihm konsequent dienst. Und wenn du hinfällst und deine Inkonsequenz merkst, kannst du immer um Vergebung bitten. Und er richtet dich wieder auf und er bringt dich weiter. Und dann wird daraus ein Leben erwachsen, das die Welt herausfordert, an dem die anderen nicht mehr vorbeisehen können. Und du wirst ein solcher Zeuge sein wie Noah. Liebe Geschwister, lasst uns den Herrn wirklich darum bitten, dass er uns auch in der kommenden Woche festhält. dass er unseren Glauben immer wieder so stärkt und erneuert, dass solche Wirkungen dabei herauskommen und dass Gott geehrt wird und noch viele Menschen ihn finden und gerettet werden und dann keine Angst mehr zu haben brauchen, auch vor der letzten Strecke, die für jeden von uns kommen wird, weil wir wissen dürfen, er ist da und er bleibt da und er holt uns sicher zu sich nach Hause. Amen.